Herzlich willkommen zum Zwanter Podcast Tiltit. Ich bin Susanne und ich bin Ute. Und heute haben wir so einen richtigen Profi hier, nämlich Lars Reckermann. Lars Reckermann ist Chefredakteur der Ostfriesen-Zeitung oder der ZGO. Und Lars hat einen Podcast, der heißt Ein Glas mit Lars. Hat also wie der Podcast Tiltit auch was mit Getränken zu tun. Aber Lars hat natürlich mal so richtige Gäste, ne? Zum Beispiel ein Bundespräsident Christian Wulff war schon bei dir, Lars. Und also da können wir so richtig uns nochmal was abgucken. Und wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu podcasten. Herzlich willkommen, Lars.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Das ist mal eine ganz andere Richtung, wenn man mal der Eingeladene und nicht der Einladende ist. Tetit, ja, ziemlich gut. Das mit Tee hätten wir auch machen wollen, aber den habt ihr uns ja schon geklaut. Und mir ist halt kein anderer blöder Schüttelreim als ein Glas mit Glas eingefallen. Und also haben wir den rausgehauen in der Hoffnung, beim Glas redet sich's ja besser irgendwie.
Ja, genau. Und erzähl mal ein bisschen was von dir. Du bist, wenn ich das richtig weiß, ja ungefähr jetzt ein Jahr hier in Ostfriesland.
Genau, im November war es ein Jahr, ja. Eine ziemlich reisende Geschichte sozusagen. Also journalistische Laufen habe ich quasi im Ruhrgebiet, in der wunderbaren kleinen Stadt Unna, liebe Grüße an die Stadt Unna, gelernt. Und von Unna aus ging es dann kurz nach Dortmund, das ist jetzt gar nicht so weit weg. Da bekam ich dann zum ersten Mal quasi journalistische Verantwortung, da durfte ich stellvertretender Chefredakteur sein. Bin dann von Dortmund auf die Ostalb, also ins Schwabenländle, mit der Familie ganz weit weg. Dann in den Norden, dort bekam ich einen Ruf zu einer Zeitung. Vom Norden dann wieder auf die Ostalb und dann wieder zurück in den Norden. Und jetzt reicht's auch. Also wir fühlen uns wohl. Das zweite Mal, ich bin verheiratet, habe mittlerweile zwei erwachsene Töchter. Die sind beim zweiten Mal auch schon gar nicht mehr mitgegangen. Und ich habe gedacht, ach, man kann auch so ein bisschen pendeln. Das funktionierte aber nicht, weil es einfach zu weit ist zwischen Norddeutschland und oder zwischen Leer quasi und zwischen Stuttgart zu pendeln oder Aalen. Da durfte ich arbeiten. Und dann bin ich wieder hier gelandet und es gefällt mir hier wirklich sehr gut. Ich mag die Leute, ich mag überhaupt Zeitung. Lokalzeitung ist für mich das Größte, was es gibt. Und ja, ich lerne ganz viele Leute kennen, wie euch beide jetzt. Also von da an.
Ja, schön. Super. Und dein Podcast, wir haben gerade schon gesagt, Ein Glas mit Lars, sehen wir hier regelmäßig in der Zeitung, wird gut beworben. Wie bist du drauf gekommen? Du hast inzwischen über 40 Folgen, glaube ich.
Ja, also ich fing damit an, muss ich ehrlich sagen, auch nochmal Dank an meinen vorigen Arbeitgeber, die Schwäbische Post. Ich bin gewechselt, als wir mitten in Corona waren. Das heißt so, wenn man den Job wechselt und ist alleine im Büro, es gibt keine Begrüßung, es gibt, du darfst keinen sehen. Das war ziemlich schwierig, gerade für einen Lokaljournalisten, genauso wie Zonta, eure Aufgabe ist es zu netzwerken, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Partys und Benefits-Veranstaltungen zu machen. Und genauso ist es ja meine Aufgabe, die Aufgabe als Lokaljournalisten, mit Leuten zu sprechen. Und das funktionierte nicht. Und dann habe ich, draußen durfte man ein bisschen sein, also habe ich gesagt, okay, ich möchte ja mit den Leuten sprechen und es soll auch was bei rauskommen. Und habe mir dann zwei Mikrofone gekauft mit 6 Meter Kabel. Also wir konnten insgesamt 12 Meter auseinandersitzen. Das funktionierte draußen. Und habe dann einfach gesagt, wir versuchen es mit dem Podcast. Dann habe ich echt kurz nach dem Namen überlegt. Und dann kam dieses Glas mit Glas. Das war auch ganz einfach. Ich dachte, okay, komm, eine Tasse kann man immer in die Hand nehmen oder ein Glas. Und dann ist dieser Podcast entstanden. Und dadurch habe ich, hier sind es jetzt über 40 Folgen. In Aalen habe ich auch jede Woche eine Folge gemacht und so war ich zumindest im Gespräch. Was ganz witzig ist vielleicht, das ist, den Podcast mache ich wirklich, um bekannt zu werden, damit die Leute uns kennen und damit die Leute sehen, ach guck mal, Zeitung ist jetzt vielleicht nicht von oben herab oder das ist jetzt ein Redakteur, der auch zum Anfassen ist. Das finde ich ganz wichtig, denn wir stellen ja immer wieder fest, auch ich, dann sagen die Leute, ach, Glas mit Glas, wenn man jetzt mal durch Leer oder durch Emden geht und kenne ich und dann sage ich mal, welche Folge hat Ihnen am meisten gefallen? Nee, gehört habe ich den noch nicht. Ich kenne nur den Spruch Glas mit Glas. Das ach, tut ein bisschen ich, ja. weh, aber es ist halt so Brand, weil ich habe jetzt nicht ein spezielles Thema. Ich podcaste alles weg, was mir vors Mikrofon kommt. Wenn jemand sagt, Mensch, ich habe da eine spannende Geschichte, oder viele Leute, die regen sich auf, warum macht ihr das denn so? Und dann kommen wir ins Gespräch und dann höre ich, die haben eine ganz, ist auch was Spannendes zu erzählen. Dann gehe ich zu denen hin. Es ist ja, es ist alles dabei. Also, wenn man jetzt sagt, ich bin Autofreak, dann habe ich wahrscheinlich vielleicht nur eine Folge drin. Wenn man aber sagt, mich interessieren einfach Menschen an sich und halt ganz viel Ostfriesland, dann haben wir die dabei. Und als wir dann gesagt haben, wir gehen einmal, wir wollten das öffnen, wir haben gesagt, okay, wie können wir jetzt auch sichtbar werden, also nicht nur Glas mit Glas hören. Und das fing an mit Kai Diekmann, der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, bei der wir gesagt haben, komm, wir testen mal, der kann ja schon viel erzählen, wir laden einfach mal Leute ein. Wenn dann welche kommen, ist gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Dann haben wir mit 50 Leuten mal gerechnet. Dann wurden es 100, dann wurden es 200, dann wurden es 250. Dann war das Sparkassenforum voll. Und da
Cool.
bekamen wir gutes Feedback, weil die Leute natürlich auch mit 250 sehr nah dran sind. Man kommt sich so ein bisschen mitgenommen vor. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das funktioniert, ich gucke mal, ob ich noch einen zweiten kriege. Und da hatte ich natürlich Glück, dass mit Kai Diekmann und der Wulff-Affäre auch noch Christian Wulff kam. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Ankündigung, als wenn Diekmann weg ist, dass Wulff kommt. Und auch Wulff war relativ schnell ausverkauft. Und jetzt gucken wir, wenn wir Leute haben, die einen gewissen Klang haben, wo wir sagen, okay, das geht so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ein bisschen Show muss ja auch dabei sein. Jetzt nichts Blödes, aber wenn ihr jetzt sagen würdet, wir haben den Lars Reckermann zum Podcast, da wird öffentlich wahrscheinlich keiner kommen. Hättet ihr
Wer
den Wulff?
weiß?
Ja, wer weiß. Aber da versuchen wir jetzt, die Leserinnen und Leser so ein bisschen an uns ranzubringen und zu sagen, guck mal, Zeitung lesen lohnt sich und wenn ihr dabei seid, kommt ihr auch näher an Entscheider oder wen immer es da gibt dran. Und so ist
Also,
das gewachsen.
ist ganz schön zu hören tatsächlich, dass das auch so ein bisschen wie ein Branding ist. Und weil wir haben natürlich auch am Anfang so gedacht, oh, es hört ja kein Mensch, was wir hier machen. Aber witzigerweise sind wir in der Zotterwelt und zwar international tatsächlich bekannt, weil wir immer dasselbe Bild haben und alle kennen das. Keiner weiß in Australien, was Tätin heißt. Aber ist egal, die finden das einfach super und bringt Sonntag irgendwie ein bisschen, also es macht es sichtbarer. Und das ist ganz schön zu hören, dass es tatsächlich auch bei anderen Podcasts so ist, weil wir hatten zwischendurch natürlich auch so eine Phase, wo wir gedacht haben, oh Mann, also Susanne hat schon mal so einen ganz großen Durchhänger, die gesagt hat, oh, das wird doch kein Mensch, wir hören jetzt auf. Und, aber es lohnt sich, es macht
Weil ich
Spaß.
finde ja auch, so ein Podcast darf ja auch uns selbst Spaß machen. Also ich
Und
habe.
das ist der Punkt, Lars. Ne?
Ja.
Uns macht es nämlich wirklich, wir gehen oft aus diesen Gesprächen raus und sagen hinterher, boah, das war wieder total interessant. Ne? Und
Ja, super. Also
ist schön, einfach so niedrigschwellig in Kontakt
ich
kommen
bin
zu
auch froh, also
können.
wir gucken natürlich ganz genau, wir messen ganz genau. Wir gehen bei meinem Podcast jetzt im nächsten Jahr davon ab, dass wir es jeden Mittwoch machen, weil dann wurde es dann, also das erste Jahr war das noch ziemlich einfach, dann wird es ein bisschen gequält, wenn du sagst, du brauchst jetzt unbedingt jemanden, ne, und greifst quasi schon den Fußgänger von der Straße ab und sagst, komm mal schnell her, wir müssen jetzt reden. Aber wir sagen, bei diesem Podcast gucken wir nicht auf die Zahl und sagen nicht, der muss jetzt, was weiß ich, 10.000 Aufrufe haben. Auch Kolleginnen hier, wenn die neue Podcasts machen, die sollen ja auch Spaß dabei haben. Und das wird ganz oft unterschätzt. Und ganz oft hast du, genauso wie ihr das dann auch habt, dann hast du ein Hörer oder eine Hörerin, die sagt, Mensch, das bringt mir wirklich, das hat mir was gebracht. Super.
Dann
Also,
reiz
wenn ihr
einfach
damit Geld
schon.
verdienen müsstet, wäre es schwierig.
Das
Wenn ihr sagt, ja, wenn ihr aber sagt, ach,
Dann
guck
sitzen wir
mal,
bald mit dem Hut in der Fußgängerzone, wenn das so
aber
wäre.
auch das wird anfangen. Die Leute werden ja kommen und werden ja verstehen irgendwann, dass die sagen, das ist eine andere Art von Journalismus. Ich höre zu, ich kann gestalten, ich habe vielleicht ein ganz spitzes Thema, was ihr gerade beantwortet habt. Und alles richtig, ja.
Ja, das war so das Podcast-Thema. Es ist interessant, mal mit einem Profi darüber zu sprechen. Ein zweites Thema, was wir gern mit dir besprechen würden, und im Grunde so sind wir ja auch auf dich gekommen. Du hattest einen Artikel in der Zeitung und hast gesagt, Mensch, ladet mich ein. Und dann haben wir gedacht, das machen wir doch, weil du gesagt hast, du möchtest mit Menschen ins Gespräch kommen und dich, ja, so diese Gleichgültigkeit in unserer Gesellschaft, auch so ein bisschen die Tonalität im Diskurs, stört dich. Und ich kann nur sagen, mich stört das sehr. Ich finde das ganz belastend. Ich habe kürzlich ein Wort gehört, was mir gefallen hat, nämlich diese dauerempörte Gesellschaft. Also jedes Thema wird durchs Dorf getrieben und vielleicht können wir darüber mal so ein bisschen sprechen. Warum
Ja.
gelingt es uns in Diskussionen nicht so gut, Gemeinsames zu finden, sondern es geht immer um Trennendes, es geht um Spaltendes und ja, wie kann man da rauskommen, Lars?
Ja, wenn ich das wüsste. Also mich treibt das wirklich um und ich merke auch, dass ich da eine immer kürzere Zündschnur kriege. Ich sage das auch, wenn ich auf Vorträgen bin. Von daher noch danke für die Einladung. Also viele, viele laden dann auch ein und sagen, komm doch mal vorbei. Und dann kriegt man erstmal Langhafer, weil man Text nicht berücksichtigt hat, bei einer Veranstaltung nicht wahr. Zeitung ist ja was ganz Individuelles. Das kenne ich auch schon seit Jahrzehnten. Das ist dann ist es der Verein XY, der sagt, mein Nachbarverein kriegt mehr Info oder die Konzertkritik bei den einen schreibt das, bei den anderen nicht. Da können wir eigentlich alles nur verkehrt machen, weil wir halt nicht so eine spitze Zielgruppe haben, sondern allgemein informieren. Was mir aber auffällt, wie du es gerade auch gesagt hast, ist halt diese Empörung und auch die Tonalität. Da gibt es ja kein Bitte oder Danke mehr. Also meine Tage beginnen morgens wirklich damit, dass man beschimpft wird. Was habt ihr da wieder gemacht? Ich hatte erst am Wochenende, am Samstag, einen Disput mit einem Leser in diesem Fall, der sich über einen Leserbrief aufgeregt hat. Sowas dürfen wir nicht schreiben. Und dann habe ich ihm erklärt, warum wir diesen Leserbrief auch abdrucken und er sagte, das wäre ein Verschwörungstheoretiker, dem wir Raum gegeben hätten. Das müssen jetzt nicht immer meine Meinungen sein, die dabei sind, aber die Tonalität. Und dann habe ich lange darauf geantwortet und habe ihn auch eingeladen in die Redaktion und habe gesagt, nee, das alles, was wir können halt nicht nur das abdrucken, was ihrer Meinung entspricht, sondern wir müssen auch die andere Meinung hören. Und dann kam aber als Mail sofort daneben, ich wäre engstirnig, er merkt, ich sei festgefahren, es wird um keine Rückantwort gebeten. Wo ich dann immer denke, also jetzt hat man schon mal die Zeit und oder das klingt jetzt so, ich nehme die Zeit, antworte drauf und dann wird dieser Disput beendet. Und das kriegen wir ja bei ganz vielen anderen Bereichen mit. Sei es der Wolf. Manchmal kommt mir vor, als wenn wir der Herold sind, der als Überbringer der Nachricht dann auch gleich geköpft wird. Berichten wir über den Wolf, in welche Richtung auch immer, kommt nicht mehr, Mensch, ihr habt da ein Thema vergessen, sondern es wird wirklich, Susanne Ute, ich kann das nur sagen, es wird gedroht, massiv gedroht. Also natürlich, das Ende ist immer, wir bestellen ab. Mittlerweile werden aber auch, wir haben bei zwei Kolleginnen, muss man sagen, wird mittlerweile auch gesagt, wir gucken mal, wo die wohnen und bedrohen die dann da. Und diese Tonalität, das macht mich wirklich, das macht mich fertig. Das macht ja auch was mit so einer Redaktion. Und wenn ich eine Lösung dafür hätte, wir versuchen es mit solchen Gesprächen, wir versuchen es, dass wir genau gucken, beispielscheuen Gespräche. Die Landwirte waren auf der Zinne, weil die sich aufgeregt haben über die Ampelregierung. Dann haben wir aber auch kritisch mal über die Bauernproteste berichtet, weil es da auch durchaus nicht alles nur Freunde gab. Da waren wir dann der Buhmann für die Landwirte. Das ging ja hin, dass wir auch Besuch bekamen von acht, die mit ihren Landmaschinen bei uns vor der Redaktion standen, nur das Gespräch suchen. Wir haben dann das Scheunengespräch entwickelt. Ich habe gesagt, komm, dann laden wir die Landwirte in die Scheune ein und tauschen uns mal aus mit denen. Das Gespräch fand ich wieder gut. Also es gibt was, wo was hilft. Aber am nächsten Morgen bekam ich dann wieder einen Anruf von jemandem, der sich aufgeregt hat, was für blöde Fragen ich gestellt hätte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann wären Sie doch einfach dazugekommen, dann hätten Sie Ihre eigenen Fragen stellen können. Und das war wirklich mein bestes Erlebnis. Ich saß doch im Publikum. Ich sagte, ja, dann kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht mehr helfen. Also Sie saßen da und ich habe, man kann sich das auf YouTube auch noch angucken, gefragt, gibt es noch Fragen, irgendwelche Art? Und, wisst ihr, und das macht mich so ein bisschen sprachlos. Du hast ja gerade zu Recht gesagt, wir haben diese Empörtheit, dann bieten wir ein Gesprächsangebot, dann wird das schon gar nicht mehr wahrgenommen. Ich gehe da gar nicht mehr hin. Oder wenn man da ist, stellt man die Frage nicht, um sich danach aufzuregen, dass eine Frage nicht gestellt wurde. Ich kann
Ja,
es dir
das
nicht
ist
sagen, ich weiß es nicht.
schwer nachzuvollziehen. Du hast das jetzt so ein bisschen aus der Zeitungsperspektive, aus der habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Und wenn ich mir das anhöre, dann ist das irgendwie kein Traumjob
Also
in
die meisten
Wahrheit,
melden
ne?
sich, ich sammle die hier, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wir wollen mal so ein Hate Slam machen. Also mal die meisten Mails, da kannst du keinen unter 18-Jährigen reinlassen. Das ist einfach so. Das ist
Aber
perverseste
woher?
Sprache.
Ja, Lars, woher kommt das denn, dass diese Hürde, also ich würde jetzt mal einfach sagen, vielleicht Anstand oder Respekt, den man ja vielleicht den Mitmenschen doch gewähren müsste. Warum ist diese Schwelle so niedrig geworden?
Also hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das kann ich an Tagen und an Uhrzeiten festmachen. Also freitags abends Facebook-Post, da kann ich dir den Promillegehalt wahrscheinlich auch sagen von den Leuten, die da hinter der Tastatur sitzen. Ich weiß nicht, ist es diese Anonymität? Hat vielleicht auch Corona was mit uns ausgemacht, dass man sich ungerecht behandelt fühlt? Man hatte ja eine Zeit lang überhaupt keinen, mit dem man sprechen konnte, richtig in Echtzeit. Dann haben wir uns oft, überprüft euch selbst, also mir fällt das auf, wenn ich mal jetzt über WhatsApp mit Leuten kommuniziere, dass ich Emojis ganz anders nutze oder bewerte als andere, weil jeder da einen anderen Klingklang hat. Also wenn ich meinen Töchtern so ein gewisses Emoji schicke, so wie, Papa, wie kannst du nur? Und das ist halt, für mich ist das so Augen zuzwinkern, da denke ich mir gar nichts bei. Vielleicht haben wir uns dadurch etwas entfernt voneinander. Und glauben jetzt, durch diese Anonymität der Tastatur kann ich mal einfach ein bisschen mehr sagen. Vielleicht fühlen wir uns auch alle toll, wenn wir einen wirklich richtig, richtig rund gemacht haben. Ich kann euch das nicht sagen. Mir macht das wirklich Angst und Sorge. Ganz oft ist aber auch dann, rufst du dann an oder sprichst mit denen. Und ich lade dann viele ein, die kommen wollen. Viele sagen dann auch, ja, das habe ich so gar nicht gesehen. Und viele dann sagen, ich bestelle das Abo trotzdem ab. Sag ich, können Sie gerne machen, aber ich kann deshalb. Ich kann deshalb nicht anders berichten oder so berichten, wie Sie das wollen. Diese Zeit des Zuhörens, ich hab da keine Erklärung für. Was ich mitkriege, ist, dass die Leute, wir testen das ja jetzt, also wenn wir in Live-Formate gehen, da kommen jetzt immer viele hin. Ich glaube, dieser Wunsch nach draußen, nach einem Austausch, nach einem Gespräch, der ist wieder da. Aber diese Tonalität, die haben wir, glaube ich, gründlich versaut durch Corona, auch durch Social Media, das muss man ja wirklich
Aber
sagen.
das eine ist ja Social Media und Mails schreiben und Anonymität. Aber ich finde auch im persönlichen Diskurs ist so dieses respektvoll mit Uneinigkeit umzugehen, ist uns auch so ein bisschen abhanden gekommen. Also es ist immer gleich so, warum können wir nicht stehen lassen, dass jemand eine andere Meinung hat und dass das sicher auch wohl begründet ist und eben mehr Gemeinsames suchen als Trennendes und Spaltendes zu finden. Das ist
Ja.
etwas, was ich immer mehr auch im persönlichen Gespräch erlebe.
Ich glaube, wir stellen gerade fest, dass es ist natürlich, das ist eine Herausforderung für jeden. Also ich glaube, wir müssen uns eigentlich trainieren. Ich muss mich ja auch permanent danach trainieren. Wenn ich erstmal, der erste Impuls, wenn ich morgens meine Mails aufmache und da kriege ich wieder eine, was haben Sie denn da geschrieben, was soll der Blödsinn, ist natürlich auch erstmal Rollade runter und sagen, also ich musste Kritikfähigkeit wirklich lernen, auch zu sagen, da haben Sie recht.
Auch
Das
richtig.
ist nicht richtig. Aber ich mache das ja jeden Tag. Ich habe jeder meiner Tage beginnt eigentlich damit, wenn man in der Öffentlichkeit was publiziert, dass man auch Öffentlichkeit zurückbekommt. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass wir einfach viel schneller jetzt an der Tastatur sind und jetzt kann ich ja natürlich schreiben, Susanne, völliger Quatsch, was du da gerade erzählt hast. Das würdet ihr wahrscheinlich anders aufnehmen als ich. Und dadurch knallen wir gerade so durch. Man hat das sehr gut gemerkt, als 2015 Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Und ich glaube, da passierte so der erste Bruch. Auf einmal merkte man, es gibt Leute, die sind für die Flüchtlinge, andere, die sind gegen die Flüchtlinge. Ich habe eine wunderbare Reportage gelesen von einem Tennisdoppel, was zusammen in der unteren Klasse gespielt hat. Und dieses Doppel ist auseinandergegangen. Eine wunderbare Reportage über zwei Männer, die quasi 25 Jahre nebeneinander Tennis gespielt haben. Und auf einmal steht sowas, und wir haben es gar nicht gelernt, dem anderen zuzuhören und zu sagen, wirklich, da bist du? Oder erklär doch mal. Ich glaube, wir definieren Freundschaft noch, oder viele, ich hoffe wir nicht, dadurch, dass man eine Meinung sein muss. Und wer nicht meine Meinung ist, ist nicht mein Freund.
Das ist, glaube
Und
ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade sagst. Und wirklich, man hört so selten, dass jemand sagt, ach Mensch, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Erzähl mal, was sind deine Argumente? Vielleicht kann ich ja irgendwas draus lernen, vielleicht kann ich meine Meinung noch mal korrigieren oder ich will es einfach nur verstehen,
aber
was
ist
du
das nicht spannend, dass
sagst.
das oft als Schwäche aus? Ich habe mal irgendwann kommentiert, da habe ich mir auch einen ganz schlimmen Namen hier in Ostfriesland eingebracht. Ich habe mal geschrieben, dass ich die Asylpolitik für gescheitert hielt. Und da hielt mir jemand vor, also ich habe gesagt, so wie wir sie jetzt handhaben, ist sie gescheitert. Sie hat nicht die Akzeptanz. Ich will das gar nicht wiederholen. Da hielt mir aber jemand vor, dass ich vor 5 Jahren mal ganz anders kommentiert hätte. Meine Kommentare findet man ja noch. Und dann habe ich gesagt, ja, es hat sich viel geändert und vielleicht hat sich auch meine Einstellung dazu geändert. Ja, man muss doch bei einer Meinung bleiben.
Nee,
Nein.
muss man nicht. Mhm.
Aber ich fand das so witzig, dass mir das als Schwäche ausgelegt wurde. Und ich selbst habe das früher auch kritisiert. Wenn ich habe ganz viel Lokalpolitik gemacht, und wenn man in Ratssitzungen reingeht, wo es wirklich tolle Reden gab und die Hälfte des Plenums schon gar nicht mehr zuhörte, weil man wusste, wenn ich zur Fraktion A gehöre oder zur Fraktion B gehöre, hebe ich entweder die Hand oder ich lasse sie unten. Und eigentlich ist das ja auch nur Show. Warum hat noch nicht eine tolle Rede im Bundestag mal irgendwann bei dem einen oder anderen Abgeordneten, der halt nur seiner Meinung oder seinen Einstellungen verpflichtet ist, dazu geführt, dass er. Der hat recht, der Kerl. Ich ändere meine Meinung mal. Also wir lernen das auch irgendwie. Wir lernen das auch irgendwie gar nicht, zu sagen, ja, du hast recht. Und entschuldigen tut halt auch so weh. Und solange wir so in einer Zeit leben, in der Entschuldigung als Schwäche gilt und in der nur noch, wir merken gerade auch, dass vielleicht noch so, ich will da aber auch gar nicht so oberlehrerhaft drüber kommen, wir merken auch gerade, dass in einer Zeit, in der wir meinen, alles auf 30 Sekunden sagen zu können und nur noch polarisieren, um damit möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, ist es halt schwierig. Ne? Wir haben das beste Beispiel in Amerika, dass es eigentlich sich benehmen wie eine offene Buchse, ich muss das jetzt mal ganz brutal sagen, keinerlei Auswirkungen hat, ganz im Gegenteil. So kann man Präsident werden. Und man muss nur, also wenn ich. Wehner, und ich interessiere mich ganz früh auch für den Franz Josef Strauß, also die hatten auch schon Sprüche drauf, die waren schon heftig, aber wenn jemand eine Frau auf ihr Geschlechtsteil reduziert hätte oder so einen Satz gesagt hätte, wäre der politisch durch gewesen. In diesem Fall wird er zweimal Präsident der Vereinigten Staaten. Ist das schon
Also
so ein
so
Gesellschaftsdings?
dieses, die Frage, wo ist eigentlich Anstand, gutes Benehmen, gute Kinderstube geblieben? Ja, was kann man tun? Lars, du hast ja gesagt, ladet mich ein. Das war dein Appell, miteinander ins Gespräch kommen, im Persönlichen sich erleben.
Ja, ich glaube, aber ich glaube, genau das ist es. Ihr beide sagt es ja. Ich glaube, wir müssen viel mehr rausgehen. Das ist halt anstrengend. Das ist auch für so eine Redaktion. Das ist auch für mich anstrengend. Das wird auch für euch anstrengend sein. Wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde, ich weiß, es gibt immer diesen Punkt, an dem man merkt richtig, einer sitzt da unruhig und der hat irgendwas, was ihn an der Zeitung stört. Und das will der auch loswerden. Und ich habe es gerne immer am Anfang weg, damit wir uns danach aufs Richtige konzentrieren können. Ich glaube, das schaffst du aber nur, wenn du rausgehst. Jetzt kann man sagen, wie willst du das denn schaffen, alle Vereine zu besuchen? Dann müssen wir halt alle Vereine besuchen. Das Einzige, was ich gerne möchte, das ist ja einfach. Wenn ihr mich jetzt einladen würdet, ich würde zu euch kommen, auch da gibt es eine gewisse, ihr werdet Spielregeln formulieren. Und wenn da jemand sagt, Mensch, Sie sind ein Arschloch, dann werdet ihr sagen, so spricht man nicht miteinander. Das wird nicht passieren. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir visuell dahin gehen, dass wir mit den, also in Echtzeit dahin gehen, mit den Leuten sprechen, können wir vielleicht schaffen, dass wir uns auf eine andere Art und Weise miteinander unterhalten. Wir müssen wieder rausgehen. Aber und wir ja das Zuhören, das lassen wir auch nur in eine Richtung zu. Also so ein anderes Beispiel, wenn wir, oh, wenn jetzt jemand diesen Podcast, aber da habt ihr einen Claim zumindest, da wird es wahrscheinlich wieder Aufruhr geben. Wenn wir gucken, was passiert, wenn einige politische Parteien auflaufen, dann gibt es immer sofort Demonstrationen. Ich finde aber auch, dass sich manche, die vermeintlich meinen, auf der guten Seite stehen, mit dem Vokabular auf die andere Seite einschießen, wo ich auch sage, ah, da habe ich so ein bisschen Bedenken bei. So spricht man nicht miteinander. Formuliert man das aber, ist man gleich der ganz Schlechte. Und du kriegst es irgendwie, du kriegst es nicht mehr zusammen. Ne? Also das macht mir so Angst. Es geht in beide Seiten, das geht in jede politische Richtung rein. In jede politische Richtung rein. Ich weiß es nicht. Wenn ihr eine Antwort habt, herzlich gerne sprechen. Genau was wir jetzt machen. Sprechen. Wir gucken uns ja jetzt auch an, sich angucken. Ja, viel reden. Eigentlich müsste von diesem Podcast jetzt so eine Sache ausgehend zuhören. Aber wie oft hat man das versucht, ne? Und
Man kann immer nur, wir können nur bei uns selber anfangen, ne? Zuhören, versuchen zu verstehen, was hat der andere eigentlich im Kopf? Manchmal geht es ja auch gar nicht um die Sache, sondern es geht um ganz
ich
andere
habe von meiner
Dinge.
Tochter mal gelernt, vielleicht aber auch gleich sagen, das möchte ich nicht. Also ich finde auch so ein deutlich machen, wo gibt's eine Grenze. Ich glaube, das hat auch viel bei uns gemacht, dass wir wahrscheinlich ist das auch bei vielen unsere Mentalität. Wir hören zu und wir akzeptieren dann was. Und wenn ihr beide jetzt irgendwas sagen würdet, wo ich sagen würde, oh, ey, da habt ihr euch aber völlig verhauen, würde ich wahrscheinlich anstandshalber, weil ich ja eingeladen bin, erstmal schweigen. Und ich glaube,
Aber
ich nenne euch mal ein Beispiel. Das fand ich ganz spannend. Ich hatte eine Diskussion mit mehreren im größeren Kreis und da ging es um Clubs. Und ein Club war dabei, der sagt, wir lassen keine Frauen zu. Da kenne ich jetzt viele Clubs. Und einer sagte auch, wir lassen nur Männer zu, aber keine schwulen Männer. Weil zu diesem Ritual gehört, dass man sich ein Bussi gibt auf die Wange. Und das könnte beim schwulen Mann ja ausarten. Und da war ich so entsetzt. Also das ist sowas, was für eine Denke.
Unglaublich.
Also, und da habe ich mich dann dabei, meine Tochter sagte mal irgendwann, wenn sie merkt, da tickt jemand anders, sagt meine Tochter schon, tut mir leid, das ist nicht meine, ich möchte nur, dass sie es wissen, das ist nicht meine Einstellung, ich habe da eine völlig andere Einstellung, nur dass sie wissen, dass ich das anders denke. Entweder lässt man diesen Gesprächsbereich dann raus, das kann ja durchaus auch mal sein, dass man sagt, okay, das trägt jetzt nicht dazu bei. Und da habe ich auch gesagt, ich muss Ihnen nur sagen, ich finde das unmöglich. Ich finde auch Tradition hin, Tradition her, dieses Ritual unmöglich. Ich möchte nur, dass das bei Ihnen gesetzt ist. Wenn Sie das okay finden, habe ich da auch nichts mehr gegen. Nur, wenn Sie da jetzt weiter darüber erzählen, kann ich jetzt nicht lachen und sagen, ha, witzig, so ist das, sondern nur, dass Sie Bescheid wissen. Das ist dann ein gutes Gespräch geworden, aber es war auch schnell zu Ende. Also er merkte so nach einer Minute, wir kommen wohl nicht doch miteinander klar.
Menschlich
Vielleicht
sind wir das.
müssen wir diesen Mut haben, mal irgendwann auch
Aber
zu
das finde
sagen,
ich, aber das find ich interessant. Jetzt kommt im Grunde mir noch mal so ein kleiner Widerspruch in den Kopf. Ne? Wir haben vorhin gesagt, also anonym oder in Mails, die ihr bekommt, da wird alles rausgelassen. Aber in so einem persönlichen Kontakt, das ist ja jetzt nicht so, aber wenn es denn so wäre, würde man nicht sagen, ah, das finde ich jetzt gerade komisch oder das kommt mir schräg vor.
ja, da hast du recht, weil man, ich glaube, weil man sofort die Reaktion hat oder sowas. Man muss es eigentlich machen. Also klar, wer da ganz offen mit umgeht, sind Fußballfans, ne? Die sagen ganz deutlich, pass auf, das ist nicht mein Verein. Ich hab meinen eigenen Verein. Die zeigen das auch, die machen das auch sichtbar. Viele Journalisten haben ja diesen Mut und sagen, das denke ich nicht. Aber was viele auch gerade bei Journalismus vertun, ist, dass sie denken, naja, ihr gebt ja die Richtung vor. Und das machen wir ja gar nicht. Wir zeichnen. Gute Journalisten sind reine Berichterstatter, trennen auch Kommentar vom Bericht. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir über manches nicht berichten sollen. Also, dass sie sagen, da darfst du nicht drüber schreiben. Ich mache es jetzt mal ganz blöd. Der Häuserbrand, das haben wir ja ganz oft, berichten wir permanent drüber. Wir haben dann ganz, ganz oft Leute, wenn es sie dann selbst betrifft, sind sie entsetzt, als es in der Zeitung steht. Und sagen, da dürft ihr jetzt nicht drüber berichten. Müssen wir darüber berichten? Oder die Landwirte, es hat einen Unfall gegeben oder jemand kam nicht rechtzeitig ins Krankenhaus und da haben wir natürlich auch darüber berichtet, wegen der Bauernproteste. Und da sagte ein Landwirt, das dürft ihr doch nicht schreiben, es war doch nur einer. Ich sage, naja, ehrlich gesagt, wenn nur ein Flugzeug abstürzt, berichten wir auch drüber. Das sind auch ganz viele in der Luft. Aber ihr merkt, diese Diskussion ist immer irgendwie so ganz, ganz komisch. Ich merke jetzt, während wir so plaudern, wir haben unglaublich viele, viele Hinweise, aber eine Lösung, wär natürlich genial, wenn wir diese Lösung jetzt in unserem Gespräch finden würden. Ich weiß es nicht. Ich kriege sie nicht hin. Du hast ja recht, da gibt es ganz viele Widersprüche, die
Aber
man so
das wäre doch
macht.
eigentlich mal was, wo wir mal was draus machen könnten, Lars. Diese Frage mal aufzuwerfen und tatsächlich im Gespräch genau das mal zum Thema zu machen.
Ja. Wen bräuchten wir dafür? Wir bräuchten wahrscheinlich, du brauchst irgendwie Therapeuten dabei, die uns erzählen, wie der Mensch so tickt.
Ein Comedian dazu wäre auch gut, der das Ganze vielleicht noch ein bisschen entspannt, falls es zu heftig wird, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, müssen wir selbst dann auch so Schildchen tragen, wo drauf steht, das möchte ich nicht, das möchte ich. Es ist ja gerade bei der Sprache, das ist ja so sensibel, ne? Ich habe vor kurzem mal irgendwann Kebekus gehört, die gesagt hat, auch im Podcast, wir brauchen eigentlich später, wir brauchen keinen Defibrillator mehr, wenn wir Leute wiederbeleben wollen. Wir müssten einfach nur gendern. da kriegst du so viel Puls drauf, wenn du das Thema nur anwirfst, dass da sofort jemand draufschlägt, ne? Für viele Leute ist ist ein Wort auch unterschiedliche Bedeutung, ne? Ich finde manche Wörter gar nicht mehr so schlimm oder manche Wörter ganz schlimm und meine Kinder, also dieses Digger.
Ja,
Oh,
rege
aber
ich mich auch
das
total
ist jetzt nicht
auf.
so schlimm, aber alles ist ja, das ist ja Permanentsprache. Wenn ich dann Podcasts höre von jungen Kolleginnen und Kollegen, die halt, da ist alles weird und es ist so ein Mischmasch aus Englisch und Deutsch und sowas. Und vielleicht bin ich da nur sauer, weil ich mir selbst so unglaublich alt vorkomme, wenn ich mir das anhöre. Wann hast du vergessen, diese Sprache zu sprechen? Ich kann es euch nicht sagen. Oh Gott, jetzt wird auch noch sentimental in diesem Podcast. Ich weiß es
Ja,
nicht.
Lars, also ich glaube, wir brauchen
Digga.
jetzt irgendwie ein versöhnliches Ende,
Ja,
irgendwie
ja.
einen guten
Sehr gut,
Ausblick.
das sage ich auch immer. Also meine Vorträge müssen auch immer so ein bisschen Walt Disney sein. Deshalb habe ich am Ende immer so einen humorvollen Ausgang, weil es muss mit einem Happy End enden. Sonst
Absolut.
du
Lars,
kannst.
was ist dein Happy End? Wie gelingt es uns in Ostfriesland mindestens mal, die Debattenkultur wieder in eine respektvolle Uneinigkeit zu kriegen?
Pass auf, wir machen das so. Zonta und die OZ machen nächstes Jahr machen wir eine öffentliche Veranstaltung. Zur Not gehen wir bei uns nach oben und sagen, das wollte ich dir schon immer mal sagen oder sowas. Und da darfst du dir mal alles an den Kopf hauen, was du dir an den Kopf werfen willst. Und danach musst du musst immer Ja sagen. Ich akzeptiere deine Meinung und dann musst du in die Hand geben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir so eine Freundschaftsrunde. Man kann ja positiv reingehen. Wir sagen einfach mal. Wir müssen uns ein Format überlegen. Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir
Vielleicht
es?
ist das wirklich eine Idee mit den Service-Clubs. Ich meine, das sind ja viele, da erreicht man ja unheimlich viele Menschen hier in Ostfriesland. Und da mal zu überlegen, ob uns das nicht gelingen kann, da irgendwie eine Diskussion über dieses Thema, müssen wir uns ein gutes Format überlegen. Aber das wäre
Ja.
doch eine Idee.
Ja. Das kriegen wir bestimmt hin.
Ja.
Guck mal, da haben wir doch schon, haben wir ein positives Ende. Wir blicken auch noch gleich in die Zukunft. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir nicht so zurücklehnend oder zurückblickend sind, sondern vorausschauend.
Genau, und am
Genau.
Ende der Veranstaltung trinken wir ein Glas mit Lars.
Genau.
Genau, und Tee gibt es auch
Und
noch,
Tee,
Lars.
genau. Eine schöne Teezeit. So machen wir das.
Also vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja,
Danke
danke für die
dir.
Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, ihr Lieben.